Ja, von meiner Seite auch ein Grüß Gott, einen gesegneten Gottesdienst. Ich werde heute unsere Predigtreihe fortsetzen, die Jörg letzte Woche begonnen hat, unter diesem Thema geistliches Leben. Kurzer Rückblick: Jörg hatte aus Galater 5, 16 bis 25 gepredigt. Da ging es, das halt hier sehr, da ging es darum, Wandel im Heiligen Geist, die Frucht des Geistes, das Reich Gottes, im Geist beten, auf den Geist hören und so weiter. Bevor ich aber jetzt zu meinem Thema komme, möchte ich grundsätzlich noch was dazu sagen. Wir haben jetzt gerade dieses Lied gesungen, wie groß Gott ist. Die Größe Gottes ist noch größer als die ganze Sternenzahl. Und wenn wir das uns vor Augen halten, diese Größe, diese unwahrscheinliche Weite und Höhe und Stärke, die Gott hat, um das alles geschaffen zu haben, müssen wir doch wirklich auf die Knie gehen und erkennen, wir haben einen heiligen Gott, dem wir begegnen, oftmals so oberflächlich. Dabei haben wir einen Gott, der so heilig ist und dass er uns trotzdem liebt, dass er zu uns kommt und dass er sich uns vorstellt als den lebendigen Gott. Wir haben einen Gott, der lebt. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, stellen wir fest, dass Gott sich immer als der lebendige und redende Gott den Menschen offenbart. Er redete zu Adam, er redete zu Noah, er redete zu Abraham, er redete zu Mose. Und er will auch heute zu uns reden. Und Gott will gerade in der Gemeinde reden. Und Gott lebt, dass Gott lebt, soll auch in der Gemeinde Jesu Christi wirklich verbreitet werden. Menschen müssen den lebendigen Gott erfahren. Sie müssen erkennen, wir haben einen Gott, der zu mir persönlich spricht. Gott ist kein stummer Götze. Unser Gott ist keine erdachte Figur und sein Wort ist keine Theorie. Wir können Gott jeden Tag erleben. Wir können Gott in der Gemeinschaft, in den Gottesdiensten erleben. Und Gott redet und offenbart sich durch sein Wort und den Heiligen Geist. Wie wichtig ist es aus diesem Hintergrund, zu predigen, das Wort Gottes zu bringen. Wie wichtig ist es aber auch, dass die Salbung des Heiligen Geistes das Wort lebendig macht, so dass Gott durch dieses Wort in Vollmacht reden kann zu uns und der Heilige Geist öffnet unsere Herzen, damit wir wissen, wie Gott ist. Denn es gibt nur eine einzige Quelle für Wahrheit, Lehre und Leben und das ist das Wort Gottes. Es gibt keine andere Wahrheit. Und wir brauchen den Heiligen Geist, damit uns das Wort Gottes offenbart werden kann und wir die Stimme Gottes hören. Aber nur diejenigen haben den Heiligen Geist, die an Jesus Christus glauben, ihm ihr Leben gegeben haben und ihn als den Sohn Gottes anerkennen, der für uns ans Kreuz geschlagen, für uns gestorben und am dritten Tag auferstanden ist, durch den wir Sündenvergebung haben und ewiges Leben. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir von Neuem geboren, wiedergeboren aus dem Geist und der Geist wohnt in uns. Ohne den Heiligen Geist können wir kein geistliches Glaubensleben führen. Es geht einfach nicht. Denn die Bibel ist ein Offenbarungsbuch. Das ist kein Roman oder sonst was, sondern ein Buch, was uns der Heilige Geist offenbart. Nun, das nochmal vorab. Jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Das Leben im Geist. Dazu lese ich aus dem Römerbrief 8, Vers 1 bis 14. Da heißt es: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt ist Leben und Frieden. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch den Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ich habe diese Predigt in 4 Abschnitte aufgeteilt. Und im Abschnitt 1 wird gesagt, wie Erlösung aussieht und wofür wir dankbar sein dürfen. Im zweiten Abschnitt, in den Versen 5 bis 8, wird von zwei Alternativen gesprochen, die für uns möglich sind, Leben im Fleisch oder im Geist. Das bedeutet, Leben im Fleisch oder im Geist bedeutet Leben in der menschlichen alten Natur oder in der geistlichen Natur. Abschnitt 3, in den Versen 9 bis 11, haben wir eine Zusage, eine Verheißung. Und im Abschnitt 4, hier werden wir aufgefordert, Konsequenzen zu ziehen, da wir nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist leben. Also, Punkt 1, Verse 1 bis 4. In diesen ersten zwei Versen steht eine frohmachende Botschaft. Da heißt es, Entschuldigung, was ist jetzt? Habe ich hier irgendwas? Okay, danke. Da heißt es, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Für uns gibt es keine Verdammnis. Auch wenn wir uns manchmal so schwach fühlen oder immer wieder mal daneben treten oder dass wir sagen, ach, ich vollbringe doch nicht das, was Gott eigentlich von mir möchte. Manche leiden unter einer ständigen Verdammnis. Aber denen möchte ich sagen, lies diesen Text. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Lies diesen Text mehrmals am Tag und beziehe ihn wirklich auf dich und glaube Gott, das, was er sagt in seinem Wort, dass das für dich auch zutrifft. Und du wirst sehen, dein Glaubensleben wird sich verändern. Voraussetzung ist natürlich immer, dass wir wirklich in der Erlösung Jesu Christi eingeschlossen sind. Dass ich in Christus bin oder ihr in Christus seid und Christus in euch. 2. Korinther 5, 17 heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Dann gilt es und dann gibt es für mich und für dich keine Verurteilung mehr. Niemand darf dich mehr verurteilen, auch du selber nicht. Denn Christus tritt für uns ein. Es gibt nach biblischer Sicht nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir stehen unter dem Fluch Gottes oder unter seinem Segen. Wir haben über uns sein Nein oder wir haben über uns sein Ja. Wir sind abgelehnt oder wir sind angenommen. Wir werden nicht akzeptiert aufgrund unserer Tugenden, sondern weil wir in Jesus das volle Ja Gottes haben. Das ist es ja, warum Jesus gekommen ist. Wir haben das volle Ja Jesu Christi für uns. Und darum sind wir auf der Seite Gottes und haben das Leben mit Gott, das uns lebendig macht. Im Vers 3 spricht Paulus davon, dass die Verurteilung, die eigentlich uns zugedacht war, die wir ja auch mit Recht verdient gehabt hätten, einen anderen getroffen hat, nämlich den Sohn Gottes, Jesus Christus, der freiwillig auf die Erde gekommen ist, um uns, um die Menschheit zu erlösen. Der Fluch, der uns zugedacht war und den wir verdient hätten, hat Jesus Christus auf sich genommen. Was für eine Liebe, was für eine große Zuneigung Jesus für uns hatte, um das alles auf sich zu nehmen. Und warum hat er das auf sich genommen? Weil er sich mit unserer Situation, das heißt zunächst mit unserer Schuld und dann mit unserem Leben identifiziert hat. Er hat sich so in unsere menschliche Situation hineingestellt, dass er nicht als Beobachter blieb oder ein Zuschauer oder ein Ermahner, sondern er hat sich als einer von uns vor Gott hingestellt. Er hat sich für uns vor Gott hingestellt. Er hat die Schuld auf sich geladen. Unsere Schuld lag auf ihn, damit wir schuldfrei werden. Er, der ohne Sünde war, hat das für uns getan. Und hier sehen wir die Großartigkeit unseres Herrn. Und wir dürfen wirklich dankbar sein, dass wir nicht die Strafe tragen mussten. Und wie sollte denn diese Dankbarkeit dann auch aussehen? Nicht nur, dass wir sagen, danke Herr Jesus, dass du das getan hast, sondern dass wir so leben, dass es ihm Ehre gibt. Denn ohne Glauben an Jesus Christus stehen wir unter dem Gesetz und das Gesetz können wir nicht halten. Wir leben aus Gnade durch das Kreuz. Dass Jesus Christus für uns gelitten hat, diese Gnade ist uns zuteil geworden und darum haben wir Leben, wahres Leben. Nicht das Leben der Welt, sondern ein geistliches Leben. Punkt 2, Verse 5 bis 8, da lesen wir von zwei Alternativen. Wir haben unseren Platz entweder als nicht gekreuzigte Menschen im Fleisch oder unsere Lebenswurzel ist eingesenkt in dem Heiligen Geist. Und hier habe ich das Bild vor Augen, das Jesus in Matthäus 7, 17 bis 18 verwendet hat. Da heißt es, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann keine guten Früchte bringen. Jesus betont hier nicht, gib dir Mühe, ein besserer Baum zu werden oder bring bessere Früchte, sondern er sagt, die Qualität des Baumes bestimmt die Qualität der Frucht. Wenn du schlechte Früchte bringst, dann frag dich mal, aus welcher Wurzel du lebst. Hinter diesen Sätzen steht der Aufruf Jesu zur Erneuerung. Da, wo wir keine Frucht bringen, da, wo wir erkennen, es geht nicht weiter in unserem Leben, da brauchen wir Erneuerung. Da müssen wir tatsächlich schauen, wo ist meine Wurzel? Ist meine Wurzel in meinem Reichtum, in meinem Zuhause, in der Welt? Oder ist die Wurzel das Wort Gottes? Ist die Wurzel der Heilige Geist? Wenn wir das merken, dann lass dich umfropfen auf den gesunden Baum. Es geht immer um die Wurzel. Von wo bekomme ich Nahrung? Wenn die Wurzel gesund ist, dann ist auch die Frucht gesund. Wenn die Wurzel gut ist, ist auch die Frucht gut. Bringen wir gute Frucht? Hier ist der Aufruf zur Buße und zur Umkehr. Gott möchte, dass wir umkehren, wenn wir auf falschen Wegen sind. Dass wir Buße tun, dass wir auch uns demütigen vor dem Herrn der Herren, dass wir dann auch auf die Knie gehen können und sagen, Herr, es tut mir leid. Ich habe gesündigt, ich war schwach, ich bin nicht den Weg gegangen, den du für mich hast. Ich demütige mich vor dir und bitte um Vergebung. Wir brauchen ein demütiges Herz, das sich unter die Herrschaft Jesu stellt. Das haben wir ja letzte Woche gehört, Galaterbrief Kapitel 5, 19 bis 26. Paulus hat in diesem Galaterbrief diese beiden Möglichkeiten einander gegenübergestellt. Dem, was aus dem Fleisch hervorgeht, dem gegenüber, was aus dem Heiligen Geist hervorgeht. Die Wirkung des Heiligen Geistes sind hell, schön und positiv. Wenn wir diese Wirkungen an uns sehen und erkennen und andere auch, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Da heißt es Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Er, der Heilige Geist, zeigt uns den Weg. Er ist unser Tröster. Er offenbart uns das Wort Gottes. Wir brauchen nicht aus eigener Kraft zu gehen, sondern ihn zu fragen, sich zu demütigen, vor dem Heiligen Geist sagen, Heiliger Geist, leite und führe mich. Sage mir, wo ich falsch liege. Sage mir, welchen Weg ich gehen muss. Denn die Auswirkungen des Fleisches, also unserer alten Natur, das kann man auch aufzählen, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Das sind schlechte Früchte, die uns von Gott trennen und die ihm nicht nur missfallen, sondern die Gott auch hasst. Das heißt, wo immer wir bei uns und anderen solche Auswirkungen beobachten, müssen wir aus Liebe heraus fragen, woher und woraus lebst du eigentlich? Und dann müssen wir immer schauen, die immer wieder ganz neu, die Früchte des Geistes sind hell, sauber und klar. Kommen wir zu Punkt 3, Vers 9 bis 11. Der Vers 9 beginnt mit einem betonten, ihr aber seid nicht fleischlich. Wir dürfen nicht zwischen den Möglichkeiten im Geist oder im Fleisch leben, immer wieder hin und her schwanken. Das gibt ein unstetes Leben und wir wissen nicht, wir können nicht erkennen, wo unser Weg hingeht. Man könnte hier auch sagen, ihr seid nicht mehr fleischlich. Das ist nicht mehr eure Wurzel. Eure Wurzel ist jetzt der Heilige Geist. Denn wenn wir den Heiligen Geist haben, wir können nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Wir können nicht hier in der Welt sein und da im Heiligen Geist. Das zerreißt uns. Vers 10 besagt, wir haben nach wie vor keinen Grund, uns auf uns selber zu verlassen oder auf unseren Körper. Aus ihm heraus kommt nichts Lebendiges. Unser Körper ist eigentlich geistlich tot. Aber der Heilige Geist in uns gibt uns wahres Leben. Ein herrliches Leben. Ein neues Leben. Ein wunderbares Leben, wo ich mich erfreuen kann an dem, was ich täglich sehe in der Schöpfung und in meiner Umgebung. Wo ich nicht mehr nur auf Umstände schauen muss, sondern wo ich auf den Herrn Jesus schauen kann. Der Heilige Geist führt mich immer wieder auf den Blick zu unserem Herrn Jesus. Und damit bekomme ich Frieden. Damit bekomme ich das wahre Glück. Und damit kann ich leben in dieser Ruhe, die Gott uns damit schenken will. Und im Vers 11 wird gesagt, dass derselbe Geist, der jetzt in uns ist, uns auch eines Tages ein neues Auferstehungsleben geben wird, in das auch unser Körper einbezogen ist. Das ist eine Verheißung, das ist eine Zusage. Ewiges geistliches Leben, ewige Gemeinschaft mit Gott in der Herrlichkeit, die wir uns heute ja noch gar nicht vorstellen können. Und nun kommen wir zu Punkt 4. Konsequenzen ziehen. In den Versen 12 bis 14 wird davon gesprochen, dass wir unter einer starken Verpflichtung stehen. Alles, was Gott für uns tut, ist darauf abgestimmt, dass er es auch an uns und durch uns und mit uns tun möchte und dass es durch uns auch mit geschieht. Also mit unserer Zustimmung. Gott wird uns nicht zu irgendetwas zwingen, sondern er braucht unsere Zustimmung. Wenn Gott in seinem Wort etwas sagt, dann haben wir zu sagen, entweder ja oder nein. Wir müssen uns entscheiden, was für uns gut ist und was nicht gut ist. Er tut nichts ohne unsere Zustimmung und er wird uns niemals zwingen. Er möchte alles, dass wir alles aus Liebe für ihn tun. Und niemals handelt Gott hinter unserem Rücken. Er möchte, dass unsere Zustimmung da ist, denn sein Handeln soll uns in Bewegung bringen. Sein Handeln an uns soll uns Segen bringen. Er möchte, dass wir verändert werden. Damit wir in sein Ebenbild kommen. Jesus hat das mal gesagt, wir sollen in sein Ebenbild verwandelt werden. Denn wir haben keinerlei Verpflichtung mehr zu unserem alten Leben, zu unserer alten Natur. Das ist durch das Sterben Jesu und seine Auferstehung abgegolten. Aber wir müssen mit großem Ernst im Heiligen Geist und mit dem Heiligen Geist für Gott leben und dienen. Damit sich niemand über den Ernst der Situation hinwegtäuscht und meint, man könnte das eventuell auch lassen, wird im Vers 13 ganz klar gesagt, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, ihr, die ihr den Geist habt, ihn kennt und wisst, worum es geht, werdet ihr sterben müssen. Nochmal, Vers 13, das sage nicht ich, sondern das steht im Wort Gottes, sehr deutlich, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, in Klammern, ihr, die ihr den Geist habt und kennt und wisst, worum es geht, werdet ihr sterben müssen, geistlich sterben müssen. Und hier sollte sich jeder einzelne Gedanken machen, was damit gemeint sein könnte. Wir müssen unser Glaubensleben konsequent mit dem Heiligen Geist leben. Ohne geht es nicht. Noch ein paar Gründe für Schwierigkeiten, die wir haben können zur Heiligung. Denn der Geist Gottes will uns heiligen. Das ist mangelnde biblische Belehrung. Das kann uns von einem geistlich geheiligten Leben abhalten. Dem Heiligen Geist keinen Raum lassen, sich nicht unter seine Führung beugen, nicht demütig sein, nicht beugen zu dem, was der Heilige Geist in unser Herz spricht. Wenn er sagt, tue das nicht, sondern tue das und ich mache das, was ich möchte, dann trennen sich unsere Wege. Oder Selbstbeobachtung. Die übertriebene Beschäftigung mit mir selber. Wenn sich alles immer nur um mich selber dreht, das kann ganz schädlich sein für mein geistliches Leben. Wenn ich mich aber mit dem Wort Gottes beschäftige und auf ihn schaue, ne, dann kann Gott in unser Leben hineinsprechen. Oder fehlende Ausdauer. Wenn Gott nicht gleich eingreift, so wie ich das möchte, dann glaube ich halt nicht das, was er sagt. Oder Misstrauen gegen Gott, weil er nicht alle unsere Wünsche erfüllt. Und Misstrauen, weil unsere Erfahrungen noch nicht dementsprechend, was das Wort Gottes gesagt hat. Man könnte die ganze Bibel umbiegen, wenn man sich auf die Autorität der Erfahrung beruft, anstatt sich auf die Autorität des Wortes Gottes zu berufen. Wir stehen mit dem Wort Gottes auf sicherem Fundament, wenn wir es denn im Glauben annehmen. Und wenn Gott das sagt, nehme ich es an als Wahrheit und nehme es sehr ernst. Denn das Wort Gottes ist ernst, es ist keine Spielerei. Zum Schluss noch ein paar Grundsätze, die zum Erfolg der Heiligung führen. Ein offenes Herz und ein offenes Ohr für das Wort Gottes. Lobpreis, Zeit nehmen, um Gott zu loben und zu preisen. Mein Leben sollte ein einziger Lobpreis Gottes sein. Nicht nur, dass ich hier vorne oder unten stehe oder sitze und singe, sondern Lobpreis ist mein Leben für Gott. Der gute Kampf des Glaubens. Sage radikal Nein zu deinem alten Menschen. Gerade weil er durch Jesus Christus weggenommen worden ist. Sag Ja zum Kampf gegen den alten Menschen. Geduld. Die Entmutigung ist neben der Rebellion, der Opposition gegen Gott das Zweitschlimmste. Auf dem Boden der Entmutigung wächst nichts mehr. Und dann Bekenntnis. Es ist wichtig, dass du Gottes Segen in deinem Leben vor anderen Leuten bekennst. Dass andere Leute erkennen, wer wir sind und warum wir so sind und wer es in uns gemacht hat. Und dann nochmal, Perfektionismus kann uns abhalten, kann uns aber auch zu Gott hinführen. Wenn wir sagen, wir wollen vor Gott richtig stehen. Und wenn wir hier so handeln, dass wir sagen, nicht in allem muss ich perfekt sein, aber ich will Gott gegenüber perfekt sein, obwohl wir das ja nicht schaffen werden. Aber versteht ihr, was ich meine? Wir sind sonst überall, wollen wir gut sein, wollen wir alles richtig machen. So. Und bei Gott schludern wir manchmal so im Wort Gottes. Und das kann uns abhalten. Aber wenn wir ernst machen, ihm zu folgen, sein Wort täglich zu nehmen, ihn diese Dinge, die zur Heiligung dienen, vortragen, vorbringen, dann werden wir gesegnet sein. Und dann werden wir göttliche Ruhe finden. Der Heilige Geist wird uns in diesen Frieden, in diese göttliche Ruhe bringen, damit wir wegschauen von dieser Hektik dieser Welt und mehr auf Gott schauen. Denn im letzten Vers heißt es, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und wir wollen Gottes Kinder sein. Wir kommen doch zusammen, um Gott zu begegnen, diesem heiligen Gott, der uns mit allen Segen segnen will. Und wir brauchen nur das Ja, dass wir sagen, ja, Heiliger Geist, sprich zu mir, mach dich groß in mir und führe und leite mich durch mein ganzes Leben, dann werden wir erleben, wie Gott sich uns offenbart. Und wir werden in diesen Frieden und in diese Ruhe Gottes kommen. Amen.